Im Interview der Woche der Generalinspekteur der Bundeswehr, Carsten Breuer. Herr General, Sie sind seit gut einem Jahr der ranghöchste Soldat der Bundeswehr. Was sind denn Ihre wichtigsten Aufgaben in dem Job?
Ja, Sie haben es ja gerade schon beschrieben. Also wenn Sie sagen, der ranghöchste Soldat, ist das schon mal eine Aufgabe, die da mit drinsteckt, nämlich Repräsentant der Streitkräfte, Repräsentant der Bundeswehr, sowohl in der öffentlichen Wahrnehmung, aber auch in der Vertretung Richtung Parlament und militärische Berater der Bundesregierung zu sein. Und das heißt eben nicht nur hier im Verteidigungsministerium, sondern das heißt eben für die gesamte Bundesregierung und damit auch für den Bundeskanzler.
Wären Sie denn im Ernstfall, im Kriegsfall auch der Oberbefehlshaber der Streitkräfte?
Nun, wir haben natürlich eine etwas andere Struktur und eine etwas andere Verfasstheit, eine andere Befehlsstruktur. Sie müssen sich das so vorstellen, dass ich natürlich der als oberster Soldat, als der truppendienstliche Vorgesetzte für alle Soldatinnen und Soldaten, das auch immer bleibe. Das heißt, auch in einer Kriegssituation, auch im Krieg dann bleibe. Aber im Krieg haben wir natürlich eine NATO-Kommandostruktur, die dann die gesamte Führung der Streitkräfte auch dann durchführt. Meine Rolle habe ich trotzdem. Die Rolle ist die, dann eben in der Beratung der Bundesregierung und im Einsatz der Streitkräfte dann auch dafür zu sorgen, dass diese Soldatinnen und Soldaten dann in die NATO-Kommandostruktur mit hineinkommen.
In der vergangenen Woche haben Sie gemeinsam mit dem Verteidigungsminister eine Bundeswehrreform vorgelegt. Können Sie noch mal zusammenfassen, welches Ziel Sie damit verfolgen, die Struktur der Bundeswehr zu verändern?
Ja, also wir verändern die Struktur der Bundeswehr vor allen Dingen deshalb, weil wir gemerkt haben, dass wir über Jahre hinweg uns nur und nahezu ausschließlich auf internationales Krisenmanagement, also auf Auslandseinsätze ausgerichtet haben. Das macht etwas. Das macht etwas mit der Ausbildung der Soldatinnen und Soldaten. Das macht etwas mit unserem Material, aber das macht auch etwas mit Strukturen. Die Strukturen sind über die letzten Jahre optimiert worden, um Soldatinnen und Soldaten in Auslandseinsätze, wie zum Beispiel nach Mali, wie nach Afghanistan, wie auf den Balkan, dann auch zu schicken. Wir haben uns für diese Struktur, hatten wir uns vorgenommen, und ich glaube, das ist auch ganz gut gelungen, indem wir gesagt haben, wir schauen da jetzt drauf und sehen, welche notwendig oder wo sind wir denn nicht gut für Landesverteidigung und Bündnisverteidigung aufgestellt, also für das, was wir jetzt wieder neu können müssen. Und da, wo die Strukturen dafür nicht ausgelegt waren, da haben wir gesagt, da verändern wir etwas. Da, wo die Strukturen, die wir bislang hatten, aber das auch mit abbilden konnten, da haben wir gesagt, da lassen wir es dann auch bestehen. Also das war so ein bisschen, nein, nicht nur ein bisschen, sondern das war eigentlich der Impetus, der dahinter steckte, diese Struktur durchzuführen.
Kritiker wie der ehemalige Wehrbeauftragte Hans-Peter Bartels sagen, es brauche bei der Bundeswehr weniger Stäbe, in Klammern vielleicht weniger Generäle und mehr Soldaten bei der Truppe. Hat die Bundeswehr zu viele Generäle?
Sehe ich nicht so. Denn wir müssen eigentlich von einem Effektivitätsgedanken, also wir müssen von dem Effekt herkommen und uns das anschauen. Und zum Effekt gehört eben auch dazu, neben denen, die dann ein Gewehr in der Hand haben, neben denen, die dann auch wirklich kämpfen, brauchen sie trotzdem Kommandostrukturen, um diese Soldatinnen und Soldaten auch sinnvoll dann einsetzen zu können.
Und da passt das Verhältnis?
Ja, das ist immer etwas, das können Sie so rum oder so rum argumentieren. Wenn ich mir anschaue, was wir im Moment können müssen, wenn ich mir anschaue, dass wir auf der einen Seite sowohl internationales Krisenmanagement können müssen, dass wir auf der anderen Seite aber auch Landes- und Bündnisverteidigung wieder können müssen, wenn ich mir ansehe, welche Strukturen wir haben, welche Stäbe wir haben, dann glaube ich, kommt das schon ganz gut hin. Und das ist für mich immer nochmal ein wichtiger Punkt. Das klingt für mich immer so etwas populistisch, wenn wir sagen, so, da schaffen wir jetzt mal einen General ab, um dann was zu tun, um daraus dann 5 Feldwebel oder Stabsunteroffiziere oder 3 Offiziere zu machen und die dann für etwas anderes einzusetzen. Ich glaube, unser Problem in der Bundeswehr ist im Moment gar nicht so sehr, dass wir zu wenig Dienstposten haben. Das war früher mal so. Wir haben genügend Dienstposten. Wir müssen nur händeringend nach dem Personal suchen, was wir auf diese Dienstposten dann eben oder was wir für diese Dienstposten dann auch gewinnen können, um die Aufgaben zu machen. Wenn Sie einen Oberstleutnant aus einem Stab herausnehmen und sagen, so, jetzt fährst du aber im Schützenpanzer Puma hinten mit und kämpfst, dann passt das auch von der Altersstruktur her nicht mehr so ganz. Also Fazit drunter oder Summenzug drunter, ich glaube, unser Problem ist eher die demografische Lücke, in die wir mehr und mehr hineingeraten, als dass wir zu viel Stäbe haben.
Sie haben gerade eben auch gesagt, wir müssen wieder Bündnis- und Landesverteidigung können, wieder mehr machen. Bei wie viel Prozent sehen Sie denn da die Bundeswehr aktuell?
Das können Sie, in Prozenten können Sie das nicht fassen. Ich kann Ihnen sagen, dass wir mit dem heutigen Tag so rund 2.500 Soldatinnen und Soldaten noch in internationalen Einsätzen haben oder einsatzgleichen Verpflichtungen haben. Also sowohl an der Ostflanke der NATO bis hin zum Roten Meer, wo wir mit der Fregatte Hessen in der Operation Aspides mit eingesetzt sind. Wenn Sie das alles zusammennehmen, dann ist das ungefähr die Größenordnung 2.500 Soldatinnen und Soldaten. Wenn Sie auf Landesverteidigung und Bündnisverteidigung gucken, dann geht es eigentlich gar nicht mehr darum, dass wir jetzt schauen, welche einzelnen Soldaten in welche Aufgabe gehen, sondern das bedeutet dann wieder ein All-in.
Denn ein, was heißt All-in?
Ein All-in heißt eben, dass jeder und jede dann auch in seine oder in ihre Aufgabe zur Verteidigung unseres Landes, zum Beitrag im Bündnis dann auch mit da sein müssen. Dieses dann zusammengefasst führt eben dazu, dass alle dann kämpfend da sind und anders als das bislang im internationalen Krisenmanagement der Fall war, wo bei aller Schwierigkeit, und es war schwierig für alle, die wir in den Einsätzen waren, aber dort konnten sie aussuchen, wie viel Personal wir wohin schicken. Das können sie heute
und
nicht
mehr. Und jetzt müssten quasi 182.000, so ist der Stand aktuell der Bundeswehr, Soldatinnen und Soldaten für die Landes- und Bündnisverteidigung zur Verfügung stehen, im Ernstfall?
Naja, ich werde ganz häufig gefragt, könnte die Bundeswehr Deutschland verteidigen? Und darauf würde ich immer sagen, ja, kann sie. Und die nächste Frage muss dann aber heißen, könnte sie es noch besser tun? Und das kann sie auch. Also das heißt für mich, wenn wir heute angegriffen werden würden, dann würden wir alle mit den Fähigkeiten, die wir haben und mit dem Material, was wir haben, würden wir in die Verteidigung Deutschlands hineingehen. Aber das hat überhaupt nichts mit dem Anspruch zu tun, dass wir das auch noch besser machen müssen, sodass wir dann eben noch besser verteidigen können.
Sie rechnen immer oder die Fachleute rechnen immer, dass Russland innerhalb von 5 bis 8 Jahren in der Lage sein soll, ein NATO-Land zumindest mal theoretisch angreifen zu können. Wie kommt man auf so ein zeitliches Fenster?
Wir sehen zurzeit, welches Material Russland in der Ukraine einsetzt, wie Russland dort Krieg führt. Wir sehen, dass die Duma beschlossen hat, dass Russland oder die russische Wirtschaft auf Kriegswirtschaft umstellt. Das heißt also, Rüstungsgüter werden im Moment in großer Stückzahl produziert. Gleichzeitig sehen wir aber auch, dass diese Rüstungsgüter, die produziert werden, eben nicht alle an die ukrainische Front gehen, an die russisch-ukrainische Front gehen, sondern dass sie auch in Depots, dass sie auch in Lager.
Das heißt, man produziert mehr, als man benötigt.
Man produziert mehr, als man an die Front gibt und hält es dann eben in den Lagern. Wenn ich dann sehe, wie Putin sich gegenüber dem Westen einlässt, wenn ich sehe, welche revisionistischen Gedanken, aber auch Papiere durch Putin geäußert werden, geschrieben werden, dann erkenne ich auf der einen Seite eine Intention und auf der anderen Seite mit dem Einlagern von Rüstungsmaterial, von Waffen, erkenne ich einen Aufwuchs eines Potenzials. Jetzt, wenn Sie das zusammenbringen, dann sieht man, dass in 5 bis 8 Jahren, das können Sie nie so ganz genau sagen, aber zumindest die Möglichkeit besteht, dass diese Waffen dann auch zum Einsatz gebracht werden könnten. Und diese Möglichkeit in 5 bis 8 Jahren, die muss ich als Militär natürlich mit aufnehmen. Und für mich ist immer das Worst-Case-Denken, also der schlimmstmögliche Fall, und der würde in 5 Jahren sein. Heißt nochmal, heißt nicht automatisch, dass das in 5 Jahren passieren wird. Mhm. Aber die Möglichkeit dazu besteht.
Im SWR-Interview der Woche der Generalinspekteur der Bundeswehr Carsten Breuer. Herr Breuer, Sie waren vor ziemlich genau einem Jahr damals ohne Öffentlichkeit in der Ukraine. Ich habe da nochmal eine Agenturmeldung gefunden und damals wären Sie damit zitiert, dass Sie ein Land erlebt haben, das im Kampf gegen Russland bestehen könne. Wie schätzen Sie denn anno 2024 im April die Situation in der Ukraine an?
Also ich habe damals im Mai letzten Jahres meinen ukrainischen Counterpart General Salushny besucht, war auf dessen Einladung dort und habe eine Bevölkerung gesehen, die als Bevölkerung insgesamt sehr resilient gewirkt hat, auf mich gewirkt hat.
Also widerstandsfähig.
Widerstandsfähig gewirkt hat. Ich habe Soldatinnen und Soldaten dort erlebt. Ich habe Menschen erlebt, die diesen Krieg in ihr alltägliches Leben mit hineinnehmen mussten und darunter auch gelitten haben, die einen großen Wunsch hatten, nämlich in Frieden leben zu können, frei und selbstbestimmt leben zu können. Ich war jetzt im Februar diesen Jahres, war ich nochmal dort, wollte General Salushny wieder treffen, weil an dem Tag der Wechsel stattfand, habe dann seinen Nachfolger wieder getroffen und habe trotzdem noch obwohl ich eine Müdigkeit festgestellt habe, was aber, glaube ich, nach 2 Jahren Krieg auch nicht wirklich verwunderlich ist, eine Müdigkeit festgestellt habe, habe ich gesehen, dass trotzdem noch ein fester Wille auch in diesem Volk vorhanden ist und vor allen Dingen bei den Soldaten vorhanden ist, auch Tapferkeit, sehr, sehr tapfer auch weiter zu kämpfen, um eben genau dieses Ziel auch zu erreichen.
Die Washington Post hat diese Woche geschrieben, der Ukraine laufe die Zeit davon, auch weil ein US-Militärpaket immer noch im Repräsentantenhaus feststeckt, ein sehr großes Paket. Was würde denn passieren, wenn diese Militärhilfe aus den USA nicht in die Ukraine kommt?
Wenn wir nicht alles daran setzen, die Ukraine zu unterstützen, die Zeit spielt für Russland. Das sehen wir sehr klar. Russland, ich hatte es ja gerade schon mit dargestellt, produziert enorm was an Rüstungspotenzial oder produziert enorm was an Waffen und hat auch genügend Menschen, die dann eben auch an die Front geschickt werden können. Dem etwas entgegenzusetzen, schafft die Ukraine nicht allein, schafft sie nur mit westlicher Unterstützung, sowohl aus den USA und auch hier hoffe ich darauf, dass dieses Paket bald verabschiedet wird, aber auch aus den anderen westlichen Ländern. Und ich glaube, hier muss immer wieder auch dafür geworben werden, dass das passiert, dass diese Unterstützung weiterläuft.
Das heißt, ohne das US-Paket könnten die Europäer diese Lücke schließen?
Das kann ich Ihnen nicht wirklich sagen, weil ich nicht weiß, was im Einzelnen in diesem Paket drinsteckt. Ich weiß, dass wir auf jeden Fall in der Ukraine, dass die Ukraine händeringend Flugabwehrwaffen und Munition braucht, um sich gegen die furchtbaren Luftangriffe dann auch wehren zu können. Ich weiß, es ist dringend notwendig, dass Artilleriemunition und Artilleriegeschütze auch geliefert werden. Die Situation ist schon sehr bedrohlich. Und Präsident Zelensky hat das ja auch am Wochenende nochmal sehr eindrücklich auch in seinem Appell deutlich gemacht, dass er auf die Unterstützung von allen derzeit baut.
Anfang der Woche ist ein sogenanntes Vorauskommando für die Litauen-Brigade nach Vilnius aufgebrochen. Sie soll, sag mal, vereinfacht das vorbereiten, dass 2027 5.000 Bundeswehrsoldaten dauerhaft vor Ort stationiert werden können. Der Heeresinspekteur Mais hat in einer internen Mail mit Kosten von rund 7 Milliarden Euro gerechnet oder bis zu 7 Milliarden Euro gerechnet für diese Litauen-Brigade. Ist das auch die Zahl, mit der Sie rechnen?
Also zunächst einmal muss man sagen, dass wir mit der Brigade ja deutliche Zeichen setzen. Also wir setzen einmal ein Zeichen in die litauische Bevölkerung mit hinein und machen dort deutlich, hey, wir stehen Schulter an Schulter mit euch, wir stehen Seite an Seite in der Vorbereitung auf eine Verteidigung eures Landes. Wir machen ein sicherheitspolitisches Zeichen in Richtung Russland, wo wir sehr deutlich machen, Achtung, wir stehen auch hier mit in Litauen. Das ist nicht so, dass wenn ihr die baltischen Staaten angreift, dass ihr nur Litauen angreift, sondern da stehen wir schon mit drin. Wir machen ein Zeichen in die deutsche Bevölkerung hinein, indem wir zeigen, das, was die Alliierten nach dem Zweiten Weltkrieg eigentlich bei uns gemacht haben, nämlich ein sicheres Umfeld zu schaffen, damit wir uns wirtschaftlich auch weiterentwickeln konnten. Das geben wir gerade zurück auf eine etwas andere Art und Weise dort nach Litauen und wir senden ein Zeichen in die Bundeswehr hinein und machen deutlich, das ist eigentlich die neue Qualität von Landesverteidigung und Bündnisverteidigung, indem wir eben Truppenteile auch außerhalb Deutschlands stationieren. Und jetzt kann man natürlich in die Aufrechnung von all dem gehen und kann sagen, was kostet das Ganze jetzt? Ich bin einmal so ein bisschen vorsichtig, weil diese Brigade, die wir dort aufstellen, diese Brigade hätten wir auch in Deutschland aufgestellt. Und insofern sind es nicht die zusätzlichen Kosten, die jetzt entstehen, weil wir in Litauen etwas aufbauen, sondern es ist eine Brigade, die wir aus Truppenteilen zusammenstellen, die in Deutschland schon existent sind, die wir zusammennehmen und wo natürlich mehr Finanzen, wo natürlich mehr finanzielle Mittel mit hineinfließen müssen. Aber ich wäre sehr, sehr vorsichtig, jetzt schon genau zu beziffern, ob es diese 7 von Ihnen so benannten 7 Milliarden sind oder ob es weniger sind, auf welcher Zeitachse dann auch, oder in welchem zeitlichen Abstand dann auch dieses Geld zur Verfügung gestellt werden muss. Klar ist, die Sicherheit, die wir dort produzieren, kostet etwas.
Und die kommt, also die Finanzierung müsste dann aus dem Verteidigungshaushalt stattfinden oder woher soll das Geld dann kommen? Oder ist das noch völlig offen?
Wenn Sie eine Alternative Alternative dazu hätten, dann wäre ich sofort bereit, das mit aufzunehmen. Aber zunächst einmal müssen wir natürlich davon ausgehen, es ist Verteidigung oder es gehört in den Bereich des Einzelplans 14, also in den Bereich der Verteidigung mit hinein und wird aus daraus mit aufgebracht werden. Aber das, was wir auch sehen, ist, dass wir eine enorme Unterstützung von litauischer Seite bekommen, dass Infrastruktur bereitgestellt wird. Also, dass Dinge gemacht werden, Übungsplätze, dass Wohninfrastruktur bereitgestellt wird, dass also eine Attraktivität auch für die aus Deutschland zu stationierenden Soldatinnen und Soldaten, aber auch für deren Familien dort geschaffen wird. Und ich glaube, auch das darf man nicht ganz verkennen, wenn man in diese Aufrechnung hineingeht.
Nichtsdestotrotz hat zumindest der Heeresinspekteur auch nochmal gesagt, man müsse quasi zum einen Material, zum anderen auch Personal aus den bestehenden Strukturen erstmal herausschwitzen, um diese Litauen-Brigade aufzustellen. Und das würde im Endeffekt erstmal ein Delta für die nächsten 3 bis 5 Jahre bedeuten. Auf der anderen Seite haben wir vorhin gelernt, Russland ist in 5 bis 8 Jahren möglicherweise kriegsfähig. Wie bringt man das in einen Zusammenhang?
Nun muss man auch sehen, die Entscheidung, eine Brigade in Litauen zu stationieren, ist am 26. Juni des letzten Jahres gefallen. Also wir haben noch nicht mal den Jahrestag dieser Entscheidung, sind aber jetzt schon so weit, dass wir die ersten Soldatinnen und Soldaten in das Vorauskommando, in das Vorkommando dort nach Litauen schicken. Es ist auch klar, bei den Planungszyklen, die wir haben, sowohl für Material, aber auch bei der Personalgewinnung, dass wir nicht einfach auf Pfiff mehr Material bekommen oder auf Pfiff dann auch mehr mögliche Soldatinnen und Soldaten oder Bewerberinnen und Bewerber bei uns vor dem Kasernentor stehen, sondern dass man in einer Übergangsphase natürlich auf das Personal zurückgreifen muss, was derzeit schon da ist, was ausgebildet ist. Denn auch die Ausbildung dauert ja eine gewisse Zeit. Das machen wir, aber diese Brigade ist dann auch eine Brigade, die voll ausgestattet sein wird, die kampfkräftig sein wird und die ihren Auftrag sowohl in Litauen oder wenn sie woanders eingesetzt werden würde, weil wir eine andere Bedrohungslage erkennen, dann auch dort ausführen wird. Also insofern kann man nicht sagen, das eine geht jetzt auf Kosten des anderen, sondern wir versuchen gerade diesen Auftrag der Neuaufstellung dieser Brigade schnellstmöglich zielgerichtet auf einen Punkt so mit durchzuführen, dass wir kampfkräftig dann auch an der Ostflanke des Bündnisses stehen.
In dieser Woche wird der bereits beendete Mali-Einsatz nochmal mit einem Appell abgerundet. Der Bundeskanzler und auch der Verteidigungsminister werden dazu erwartet. Der Einsatz hat für die Menschen vor Ort zumindest langfristig wenig gebracht und er hat Milliarden gekostet. War das aus Ihrer Sicht auch angesichts der Aufgaben, die man jetzt in der Landes- und Bündnisverteidigung hat, der letzte große Auslandseinsatz der Bundeswehr?
Nein, das glaube ich nicht, sondern wir haben ja ganz bewusst auch jetzt die Struktur, haben auch mit den verteidigungspolitischen Richtlinien, die wir ja auch in diesem Jahr verabschiedet haben, als Folge aus der nationalen Sicherheitsstrategie, haben wir ganz bewusst gesagt, wir müssen beides können. Wir müssen Landesverteidigung und Bündnisverteidigung können, wir müssen aber auch internationales Krisenmanagement können. Das heißt, wir müssen uns auch auf die Möglichkeit einstellen, dass wir wieder oder auch weiter fortgesetzt, denn wir haben im Moment auch noch Soldatinnen und Soldaten im Auslandseinsatz, dass wir dieses auch weiterhin machen können. Denn die sicherheitspolitische Lage in der Welt richtet sich nicht danach, was wir uns gerade vorstellen oder was wir gerne hätten, sondern wir müssen darauf reagieren, welche sicherheitspolitische Lage wir haben. Und daraus bewerten wir als Deutschland mit einer durchaus großen Verantwortung, nicht nur in Europa, sondern sicherlich auch in der Welt, dass wir darauf schauen müssen, wo wir gegebenenfalls auch mit militärischen Mitteln so unterstützen müssen und unterstützen können müssen, dass auch weiterhin Einsätze erforderlich sein können.
Aber der Schwerpunkt liegt auf der Bündnis- und Landesverteidigung.
Absolut. Landesverteidigung und Bündnisverteidigung sind, wie wir es nennen, strukturbestimmend. Das heißt also, sie sind diejenigen, die sagen, welche Strukturen wir einnehmen. Und trotzdem müssen wir und können wir aus dem Personal und Material, also aus der Bundeswehr heraus, aus den Streitkräften heraus, auch Auslandseinsätze weiter beschicken. Das ist das internationale Krisenmanagement, was ich meinte.
Sie haben es angesprochen, die Bundeswehr, mit meinen Worten, hat ein Personalproblem. Wir haben rund 182.000 Soldatinnen und Soldaten. Die Zielzahl ist immer noch bei 203.000. Deswegen wird eben auch über die Reaktivierung der Wehrpflicht diskutiert. Ihr Haus, Sie müssen oder sollen den Bundesverteidigungsminister bis Mitte des Monats, und das ist in Kürze, Beispiele liefern, eine Liste liefern, wie andere Länder weltweit mit der Wehrpflicht umgehen. Also die Diskussion geht um eine Reaktivierung der Wehrpflicht. Haben Sie denn schon ein Land, was Ihre persönliche Präferenz wäre? Also beispielsweise wird ja das schwedische Modell diskutiert. Welche Form der Wehrpflicht könnten Sie sich vorstellen?
Klingt, als wenn Sie schon eine Präferenz hätten. Ich würde gerne zunächst mal von der anderen Seite kommen. Die Aufhebung der Aussetzung der Wehrpflicht soll ja nicht dazu dienen, um ein Personalproblem bei der Bundeswehr zu lösen, sondern ich komme militärisch aus einer ganz anderen Ecke, nämlich sage, wir müssen erstmal schauen, welche Aufwuchsnotwendigkeit haben wir denn?
Da würde ich gerne einhaken. Was heißt Aufwuchsnotwendigkeit?
Also Aufwuchsnotwendigkeit heißt, dass sich die NATO-Pläne langsam aber sicher herauskristallisieren. Ich also weiß, wie viele deutsche Soldatinnen und Soldaten in welcher Funktion wo eingesetzt werden. Das ist so die eine Seite. Auf der anderen Seite wird dabei dann auch sichtbar werden, wo wir noch ein Defizit haben, also wo wir nicht genügend Soldatinnen und Soldaten haben. Dann haben wir die sogenannte Drehscheibe Deutschland, also dass wir eine logistische Basis dafür stellen, dass alliierte Truppenteile über Deutschland an die Ostflanke der NATO verlegt werden können. Auch dafür brauchen Sie Soldatinnen und Soldaten. Und dann haben Sie noch den Heimatschutz, also auch einen Bereich, wo Sie dann Soldatinnen und Soldaten in Deutschland im Krieg einsetzen würden, um Schutzaufgaben zu übernehmen. Wenn Sie das alles zusammennehmen und dann sagen, wie viel Personalausfälle hätte ich denn dann in einem Krieg, dann können Sie hochrechnen, welche Aufwuchsfähigkeit benötige ich denn. Also das ist die Aufwuchsfähigkeit. Also das
Und Personal. Haben Sie da schon Zahlen?
Da sind wir noch nicht so weit, weil wir einfach die NATO-Pläne noch nicht so weit sehen können und ausgewertet haben, dass das schon so weit runtergebrochen ist. Das wird jetzt, ich würde sagen, in den nächsten 3-4 Monaten von NATO-Seite passieren und dann können wir auch die Aussage treffen. Wenn wir wissen, wie viel Personal wir brauchen, um aufzuwachsen, dann kann man sich auch über ein Wehrpflichtmodell, die ja alle unterschiedliche Anzahlen von Grundwehrdienstleistern oder von Wehrpflichtigen erzeugen, mit zur Verfügung stellen, dann kann man sich darüber unterhalten, welches das richtige Modell ist. Ich gebe aber zu, dass das schwedische Modell im Moment ein Modell ist, was sehr viel oder was für mich auch sehr viel Flexibilität zeigt, auch für die Notwendigkeiten, die wir in der nahen Zukunft sehen.
Jetzt hat sich der Kanzler in dieser Woche auch nochmal geäußert und er wurde damit zitiert, dass es einen Wehrdienst wie früher nicht geben wird. Er sieht auch eine allgemeine Dienstpflicht, das ja auch immer diskutiert wird, für junge Menschen offenbar kritisch. Und er spricht außerdem gesamtgesellschaftlich auch nochmal von der Herausforderung des Arbeitskräftemangels. Da bleibt nicht mehr viel übrig für die Wehrpflicht, wenn der Kanzler so kritisch dem Ganzen gegenüber eingestellt ist. Und es gibt ja auch kritische Töne seitens der FDP und der Grünen. Also inwieweit haben Sie Hoffnung, dass in dieser Legislaturperiode noch eine irgendwie geartete Wehrpflicht kommt?
Naja, nun, der Bundeskanzler sagt auch, dass ohne Sicherheit eigentlich alles nichts ist. Also dass das zumindest mal die Basislinie sein muss, dass wir in Deutschland sicher leben. Ich kann Ihnen nur sagen, und das wird die Berechnung, wie ich es gerade gesagt habe, die Berechnung jetzt ergeben, wie viel Aufwuchspotenzial wir benötigen. Und daraus wird sich eine Ableitung dann ergeben. Welches Modell einer Wehrpflicht, einer Dienstpflicht, eines sozialen Jahres, eines Jahres für entweder das Militär, also für die Bundeswehr, für Hilfsorganisationen und so weiter. Welches Modell sich daraus ergibt, ist eine politische Entscheidung. Ich glaube aber, dass diese politische Entscheidung auch dem Rechnung trägt, was ich gerade eben mit Aufwuchsfähigkeit mit dargestellt habe.
Sind Sie für die Wehrpflicht ganz grundsätzlich gefragt?
Das ist immer etwas, was man so mit einem Ja oder Nein, zumindest aus meiner Sicht, nicht beantworten kann. Ich gucke darauf eher mit Blick, wie gerade gesagt, auf die Aufwuchsfähigkeit. Es ist immer ein Ausgleich dazu, wie viel man dann aus dem Personalkörper herausnehmen müsste, um Grundwehrdienstleister dann auch auszubilden. Wir würden auch ein sehr starkes sicherheitspolitisches Zeichen nach außen setzen. Das alles gilt es abzuwägen, um dann zu sagen, ja, eine Wehrpflicht ist sinnvoll. Es ist nicht so einfach zu sagen, ich bin dafür oder ich bin dagegen. Ich glaube, es sind viele Faktoren, die abgewogen werden müssen.
Und die Zielgröße der Bundeswehr, 203.000, die steht weiterhin.
Wir sind im Moment bei knapp unter 184.000 Soldatinnen und Soldaten als aktive Truppe. Wir können jetzt schon sehen oder wir wissen jetzt eigentlich bei den Fähigkeiten, die wir auch der NATO zur Verfügung stellen, bei den Fähigkeiten, die wir gerade aufbauen, dass wir diese 203.300 brauchen. Das muss also weiterhin eine Zielgröße bleiben. Wichtig scheint mir aber zu sein, dass wir auf die Fähigkeiten gucken und nicht nur auf Personalzahlen.
Im SWR-Interview der Woche Deutschlands ranghöchster Soldat, Generalinspekteur Carsten Breuer. Vielen Dank für das Gespräch.
Sehr gerne, hat Spaß gemacht. Danke Ihnen.